Mein Name ist Lukas Brühheim. Ich begrüße Sie im Namen 13 Schülerinnen und Schülern der C01 und der C02 des Heinrich-Hertz-Gymnasiums zu der Themensendung Lebendiger Erinnerung anlässlich des Gedenktages zur Reichspogromnacht 1938. Eine Woche lang haben wir uns mit den Fragen beschäftigt. Wie wird in Erfurt an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert? Für wen wurde am Anger die achte Denknadel aufgestellt? Welche Botschaft haben die Überlebenden des Holocaust für uns heute? Dazu haben wir Umfragen gemacht, Interviews geführt und Überlebende getroffen. Paul, Leonie und Marius. Ihr habt das Projekt Lebendige Erinnerungen gemacht. Wie habt ihr euer Projekt gestartet?
Naja, erst haben wir uns getroffen, am Dienstag, den 6. November in der Gotthardstraße 21. Dann haben wir den Ablaufplan besprochen und was unsere Erwartungen sind an das Projekt. Danach haben wir die Fragen geklärt und unsere Befürchtungen geäußert. Und dann ging es schon an die richtige Arbeit. In 4 Gruppen haben wir Umfragen gemacht zum 9. November 1939 und den Denknadeln. Das Zugehen auf die Menschen bei den Umfragen war nicht so schwer, bloß die sind einfach weitergegangen manchmal. Aber dadurch haben wir uns nicht entmutigen lassen.
Ihr habt gesagt, ihr habt eure Ängste und Befürchtungen und Fragen aufgeschrieben. Was waren das zum Beispiel, Leonie?
Naja, einmal, dass wir die Aufgaben nicht verstehen oder dass es zu schwer für uns ist eben, ja.
Paul, was habt ihr die ganze Woche über so geleistet oder gemacht?
Wir haben Interviews geführt, wir haben Tonbänder geschnitten, auf kürzere Zeiten, wie wir es brauchten. Wir haben uns Zeitzeugengespräche angehört von Eva Pustei. Dann waren wir am Freitagabend bei den Filmaufnahmen für eine Reportage über Eva Pustei dabei. Viel getextet, also Texte ausgedacht und sowas.
Marius, was war das Spannendste und wie hat euch das Projekt gefallen?
Naja, eigentlich, wo wir im Rathaus waren und uns da die Vorlesung von Eva Pustei und die Eintragung ins Goldene Buch angeschaut haben. Ja, das war sehr interessant.
Leonie, war die Woche sehr anstrengend für euch oder nicht so?
Naja, relativ, bis auf das frühe Aufstehen bestimmt heute Morgen. Aber sonst ging es eigentlich, weil wir haben alles gut erklärt bekommen und ja.
Wer hat euch denn die ganze Woche über betreut?
Also Andreas, Rebecca, Josch und Roman.
Also Josch und Andreas und Roman gehören zum Radio Frei und Rebecca gehört zu dem Erinnerungsort Topf und Söhne.
Dann bedanke ich mich bei euch drei und noch viel Spaß. Leonie Sello, Paul Möller und Marius Himmler, die an der Projektwoche teilgenommen haben.
Thank you.
Am 9. November ist der Gedenktag für die Opfer der Reichspogromnacht 1938. Was fällt Ihnen zum 9. November ein? Die Frage stellten Leonie Sello und Mario Zimmler, Passanten auf Erfurt Straßen.
Nicht mein Fach. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Nee, wirklich nicht.
Oh, kann ich jetzt Ihnen leider nichts sagen dazu.
Ja, da müsste der Gedenktag an die Juden sein.
Das ist aber eine schwierige Frage. Da war ich noch sehr jung. War da diese Kristallnacht? Genau. Ja, schlimm genug, ja.
9. November war die Reichspogrom.
Ja, genau, richtig.
Na, da wurden die Synagogen abgebrannt.
9. November 1938, Reichskristallnacht. Da fällt mir ein, dass ich gerade Synagoge gelesen habe. Da fällt mir ein, das schwarzeste Kapitel deutscher Geschichte. Ja, das ist eigentlich so das Hauptsächliche, was mir einfällt.
Nach dem Novemberpogrom 1938 versuchten viele jüdische Menschen dem Terror der Nazis zu entkommen, indem sie Asyl in anderen Staaten beantragten. Auch die Familie Duplon sah für sich in Erfurt keine Zukunft mehr. Wie 900 andere Jüdinnen und Juden erhofften sie sich ein neues Leben auf der anderen Seite der Welt, in Kuba.
Ein Mensch ist erst dann vergessen, wenn sein Name vergessen ist.
Mai 1939. Letzter Tag in Hamburg. Um 1 Uhr stehen wir bereit zur letzten Prüfung der Papiere, Revision von Handgepäck und Pässen, die Visenkontrolle, alles in den Räumen der HAPAG bestens organisiert, schnell und verbindlich vor sich gehend. Vor der Halle stehen schon die Autobusse bereit und es geht in halbstündiger Fahrt zum Hafen. Hier haben wir noch einmal einen Eindruck von der Mächtigkeit der Hafenanlagen. Über den Laufsteg verlassen wir nun den Boden Europas und betreten die St. Louis, die uns nun 16 Tage beherbergen soll. Aus dem Reisetagebuch von Erich Dublon.
Zu den Klängen von Musiden, Musiden zum Städtele hinaus lichtete das Kraft-durch-Freude-Schiff des deutschen Habaks St. Louis am 13. Mai 1939 in Hamburg die Anker. Ziel: Havanna, Kuba. An Bord 900 deutsche Juden auf der Flucht vor den Nazis. Viele von ihnen aus Konzentrationslagern entlassen, unter der Bedingung, niemals nach Deutschland zurückzukehren. Und das Ganze doch nur ein perfider Propagandacoup der Nazis. Hatte doch das Propagandaministerium und Goebbels selbst dafür gesorgt, dass der Transport zustande kommt, um der Welt zu zeigen, dass deutsche Juden ausreisen dürfen, wenn sie ein Land finden, das sie nimmt. An Bord auch die Erfurter Kaufmannsfamilie Dublon. Erich, sein Bruder Wilhelm und dessen Frau Erna sowie die Kinder Lore und Eva. Ihre 2 Schuhgeschäfte in der Erfurter Innenstadt hatten die Dublons 1 Jahr zuvor aufgeben müssen, nachdem die Firmen Salamander und Hess ihnen die Vertretung entzogen und ihnen damit die Existenzgrundlage genommen war. Nur die Emigration ins Ausland nach Amerika bot noch Sicherheit. Die St. Louis die letzte Möglichkeit zur Flucht. Die Passage kostete 800 Reichsmark pro Person. Noch einmal $150 für das Visum nach Kuba. Ein kleines Vermögen. In der Sicherheit Kubas wollte man den Aufruf des beantragten Einreisevisa nach Amerika abwarten. Ungeahnter Luxus empfing die Reisenden an Bord des Dampfers. Eine ausgedehnte Speisekarte, gesellige Tanzvergnügen, Kinderfeste und viele Freizeitangebote verkürzten die Überfahrt. Es gab täglich 1 Stunde Spanisch- und Englischunterricht.
Situation in Havanna unübersichtlich. Gegenwärtig sogar St. Louis gefährdet. Tun Äußerstes, um Anlandung zu ermöglichen. Habak, Hamburg, 23. Mai 1939.
Nach 2 Wochen am 27. Mai kam die St. Louis in Havanna an. Und schnell kam die Ernüchterung. Die Einreise wurde ihnen verwehrt. Der kubanische Konsul in Hamburg hatte die Visa auf eigene Rechnung ausgestellt. Die in Hamburg gekauften Permits waren von Kubas Präsident Pru nur 3 Tage nach der Abfahrt per Dekret für ungültig erklärt worden. Hektische Verhandlungen der jüdischen Hilfsorganisationen mit der Regierung Kubas, die Flüchtlinge doch noch anlanden zu lassen, führten zu keinem Ergebnis. Am 2. Juni verlangte Kuba die Abreise und die St. Louis kreuzte mit unbekanntem Ziel zwischen Amerika und Kuba. Die vorzeitige Einreise in die USA lehnte Präsident Roosevelt wegen des bevorstehenden Wahlkampfs und der Schaffung eines Präzedenzfalls ab. Bitt-Telegramme an Frau Prue und Frau Roosevelt, wenigstens die Kinder aufzunehmen, blieben unbeantwortet. Dann am 10. Juni die Gewissheit. Die Verhandlungen mit den USA und Kuba sind endgültig gescheitert. Niemand nimmt sie auf. Die St. Louis muss zurück nach Hamburg.
Kapitän Gustav Schröder schrieb in seinem Tagebuch: Eine so melancholische Abfahrtsstimmung hatte ich noch nie erlebt. Besonders beunruhigt waren die Frauen. Sie fragten: Kapitän, wohin fahren Sie uns? Zum ersten Mal konnte ich diese Frage nicht beantworten.
Am 14. Juni die erlösende Nachricht. Josef Troper vom Jüdischen Hilfskomitee Joint hatte es erreicht. Die Flüchtlinge konnten in England, Frankreich, in den Niederlanden und Belgien einreisen. Die Familie Dublon kam bei Verwandten in Brüssel unter. Doch für die meisten war die erreichte Sicherheit nur vorläufig. Mit Ausbruch des Krieges gelangten sie wieder in den Machtbereich der Nazis und wurden nach Auschwitz-Birkenau, Bergen-Belsen und Sobibor deportiert.
Erich Duplon am 13. August 1942 vom Internierungslager Mechelen nach Auschwitz deportiert. Am 3. September 1942 ermordet. Wilhelm Erna Lore und Eva Duplon am 15. Januar 1944 nach Auschwitz deportiert und ermordet.
Akribisch führte Erich Duplon über die 5 Wochen dieser missglückten Flucht Tagebuch, das er von Brüssel aus an die befreundete Familie Heimann in New York schickte. 1999 wurde das Tagebuch von Erich Duplon dem United States Holocaust Memorial Museum in Washington D.C. übergeben und liefert seitdem ein genaues Zeugnis der Erfurt der St. Louis.
Hörstolpersteine.net.
Tom Fleischhauer, gebürtiger Erfurter und angehender Geschichtslehrer, stolperte zufällig über die Lebensgeschichte der Familie Duplon. Im Fernsehen sah er eine Dokumentation, die sein Interesse weckte. Selina Knorre sprach mit ihm über seine Forschung.
Warum haben Sie sich ausgerechnet mit der Familie Duplon beschäftigt und nicht mit einer beliebigen anderen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin selbst Erfurter und habe im Sommer 2010 den Film Schatten der Erinnerung im Fernsehen gesehen, der jetzt interessanterweise gestern auf Dreisat nochmal wiederholt wurde. Damals kam der kurz vor um 12 und ich hatte abends nichts anderes zu tun. Und da ging es plötzlich um diese Familie Duplon. Und da fiel dann irgendwann auch Erfurt und habe ich gedacht, das ist ja interessant, was macht die Familie aus Erfurt auf diesem Schiff? Und da hat jemand ein Tagebuch geschrieben. Kann man dieses Tagebuch, kann man darin lesen, kann man da was nachlesen, was so seine Erfahrungen auf dieser Reise waren? Das hat mich deswegen interessiert und da habe ich mich auf die Spurensuche begeben und ja, so einiges Interessantes rausgefunden.
Und wo fanden Sie genaue Informationen?
Ja, also zunächst habe ich, wie man das immer auch so macht, wie ihr das wahrscheinlich auch gemacht habt oder machen würdet, ich habe den Namen ins Internet einfach mal gegeben. Habe geguckt, was kriege ich bei Google raus, fand dort relativ schnell eine Abschrift von diesem Tagebuch, was er geführt hat auf dieser Reise auf dem Schiff. Und habe dann gedacht, das interessiert mich noch viel mehr, weil ich das unglaublich spannend fand, das zu lesen. Und habe gedacht, ich möchte gerne wissen, wie sieht denn das im Original aus? Ist das handschriftlich geführt worden? Hat er eine Schreibmaschine dabei gehabt? Ich wollte einfach wissen, wie sieht es nicht abgeschrieben aus? Und habe dann die Signatur rausbekommen. Also es wurde dann auch angegeben, also dieses Tagebuch liegt in einem Museum in Washington. Und dieses Museum habe ich dann angemailt und habe gefragt, ob die mir helfen können, an dieses Tagebuch zu kommen. Ja, das hat ganz lang gedauert, bis ich dieses Tagebuch dann tatsächlich bekam. Also es hat über ein Jahr gedauert, um genau zu sein. Ging ewig hin und her, E-Mails, warum ich das möchte, ob ich ein Angehöriger wäre, bin ich natürlich nicht. Bin einfach nur interessierter Erfurter. Und habe dann im Sommer 2011 das Tagebuch als PDF-Dokument bekommen. Also die haben sich dort die Mühe gemacht und diese Seiten einzuscannen, das sind 13 Seiten und das ist Pergamentpapier, mit Schreibmaschinenschrift. Und das fand ich dann noch authentischer als diese Abschrift.
Dürfte ich noch erfahren, was Sie ganz besonderes Spannendes an der Familie fanden?
Ja, was ist das ganz besondere Spannende? Ich weiß ja nicht, ob dir das Frau Schubert oder jemand von Radio Frei gesagt hat. Also ich bin ja so ein angehender junger Lehrer und da interessiert man sich natürlich besonders, also ich interessiere mich besonders für Geschichte und natürlich auch für die Stadtgeschichte von Erfurt. Und wenn man dann so diese bekannten Fakten, also Verfolgung von jüdischer Bevölkerung, vor Ort noch genauer darstellen kann und wenn man dann so einen persönlichen Bezug auch hat, also zu Erfurt und eben auch zur Familie, dann ist diese Geschichte für mich spannend gewesen. Und was ich besonders spannend fand, ist, dass er natürlich aufgeschrieben hat, dass er ein Tagebuch geführt hat. Das haben die wenigsten gemacht zu der damaligen Zeit und dass wir eben über dieses Tagebuch von dieser Reise wissen. Und dass man aufgrund von Unterlagen, die in den Archiven liegen, auch einfach weiß, wie ist denn jetzt diese Reise für die Familie ausgegangen. Und das ist natürlich dann ja sehr traurig und hat mich interessiert. Aber so das eigentlich Spannende ist, dass man sagt, es ist eine Erfurter Familie, die ein Schuhgeschäft hatte und die wird vertrieben und nimmt diese schwere, beschwerliche Reise in Kauf und auf sich, bezahlt sehr, sehr viel Geld für die Fahrt, für die Tickets, kann auch nur ganz, ganz wenig mitnehmen. Man darf nicht vergessen, die durften, ja, 7 bis 10 Koffer waren das, glaube ich, nur an persönlichen Sachen mitnehmen. Also ich wüsste nicht, wie ich mich jetzt entscheiden würde oder wie du dich entscheiden würdest, wenn du diese Anzahl von Koffern packen dürftest, wenn du weißt, du musst dieses Land verlassen. Also diese Geschichte hinter der eigentlichen Geschichte fand ich ganz, ganz interessant.
Okay, danke schön, Herr Fleischer. Das war's dann auch schon. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Ja, gleichfalls. Tschüss, danke.
Das war ein Gespräch mit Tom Fleischhauer über die Familie Duplon von Lena Nöller, Clara Bauer, Selina Knorre und Niklas Rätz. Reinhard Schramm, Sohn einer jüdischen Mutter und eines christlichen Vaters, überlebte als Kleinkind gemeinsam mit seiner Mutter die letzten Kriegsmonate in einem Versteck. Heute ist er stellvertretender Vorsitzender der Thüringischen Jüdischen Landesgemeinde. Jonas Ramanauskas und Fabian Franz sprachen mit ihm und fragten, welche Erinnerungen er heute noch hat.
Zusammen mit Ihrer Mutter haben Sie die letzten Kriegswochen in einem Versteck überlebt. Können Sie uns beschreiben, wie es dazu kam?
Ja, bis Februar 1945 waren alle Verwandten von meiner jüdischen Familie in Deutschland im Konzentrationslager schon umgebracht, in Neuengamme, in Ravensbrück und in Bernburg. Und nur meine Mutter und ich waren am Leben, weil meine Mutter verheiratet war mit einem Nichtjuden, also in einer sogenannten Mischehe lebte. Und die Juden, die in diesen Mischehen lebten, wo sich die in der Regel ja christlichen dann Partner nicht haben scheiden lassen, die wurden als letzte Kategorie quasi in die Konzentrationslager geschickt. Und aus meiner Stadt, Weißenfels, war das die Familie Wolfsohn, aber meine Mutter und ich, wir wurden, das heißt mein Vater wurde informiert, dass eine Verhaftung bevorsteht, und Freunde haben uns da in ein Gartenhaus bei Weißenfels, ein paar Kilometer von unserer Wohnung entfernt, versteckt, bis die Amerikaner dann Weißenfels befreit haben im April 1945.
Wie hat die Familiengeschichte Ihr Familienleben geprägt?
Also meine Großmutter ist noch in einem sehr religiösen Haus groß geworden. Meine Mutter, die hat schon sozusagen nur die Gottesdienste zu großen Feiertagen, Chanukka oder Pessach begangen, ist in jüdischen Religionsunterricht gegangen und hat sozusagen, so wie manche Christen in Deutschland ja auch zu Feiertagen merken, sie sind Christen. Ja. Also das hat sich, sag mal, die Religiosität hat sich da sehr in Grenzen schon gehalten. Ja.
Sie haben nach 1986 ein Buch mit dem Titel Ich will leben, die Juden von Weißenfels geschrieben. Was bewegte Sie dazu?
Erstmal ist es natürlich so, dass man sich, wenn man, bin zur Schule gegangen, war sicherlich ein relativ ehrgeiziger Student, habe dann mein Studium abgeschlossen, habe dann promoviert, war Forschungsingenieur, habe dann mich habilitiert. Also ich war immer damit beschäftigt, mit den aktuellen Tagesfragen und mit der aktuellen Entwicklung. Aber irgendwann kommt dann doch das Gefühl, dass man sehr von seiner eigenen Familie, das heißt von seiner eigenen Familiengeschichte geprägt ist. Und das war ich, glaube ich, zumindest so ab 17. Und hinzu kam, dass in diesen Jahren, 86, 88, mein Sohn, ich habe drei Kinder, der älteste Sohn zweimal in der DDR inhaftiert war, aus politischen Gründen. Und meine Frau Anfang 80er Jahre als Polin mit relativ radikalen Solidarność-Vorstellungen etliche Probleme in der DDR hatte, dass ich plötzlich merkte, dass also unsere Familie schrecklich viel deutsche Geschichte erlebt hat. Und vielleicht war es auch das Gefühl, bei den Problemen mit meinem Sohn, mit meiner Frau jetzt in der DDR, damit mich auseinanderzusetzen, indem ich mir auch Mut zusprechen wollte, indem ich mir die Familiengeschichte von früher angeschaut habe. Und da hat mein Vater sich nicht entscheiden lassen, hat damit unser Leben gerettet. Alle Verwandten sind ansonsten umgekommen. So nach dem Motto, es gab Schlimmeres. Wird unsere Familie die Diskriminierung von Polen und dieser Verhaftung meines Sohnes werden wir wohl auch überstehen. Vielleicht war das Wesentliche.
Warum ist es Ihnen wichtig, über Ihre Familiengeschichte heute noch zu sprechen?
Also, ich denke, dass es sozusagen ein hoher Preis ist, den unsere Familie bezahlt hat. Und dass ich das meinen Toten eigentlich schuldig bin, dass sowas nicht in Vergessenheit gerät, dass über das Erinnern sozusagen eine Mahnung entsteht, dass sowas nicht wieder passiert. Und wenn Sie heute, das geht ja gar nicht nur um Deutschland, sondern wir leben ja heute in einer erweiterten Gemeinschaft in Europa, wenn Sie heute in der Tschechei, in der Tschechischen Republik oder in anderen Ländern hören, Zigeuner ins Gas als quasi Pogromaufruf, ja, dann fragt man sich, wissen die nicht, was alles schon passiert ist, soll sich das nochmal wiederholen? Also ich denke, dass das aktuell nicht den Juden gegenüber, sondern generell gefährdeten Minderheiten gegenüber notwendig ist, dass wir sagen, was Rechtsextremismus schon verursacht hat. Und wenn wir den Rechtsextremismus nicht bremsen, dann wiederholt er konkret das, was er schon mal gemacht hat. Vielleicht anderen gegenüber, das geht ja nicht um Juden oder Nichtjuden, sondern es geht generell um die Erhaltung oder den Schutz der Menschenwürde.
Jeder, der Auschwitz überlebt hat, hat zwei Leben. Eins vor und eins nach Auschwitz. Dieses Zitat stammt von Eva Puschtal. Anlässlich des Gedenktages am 9. November besuchte sie Erfurt. Hier sprach sie mit Schülerinnen und Schülern, trug sich ins Goldene Buch der Stadt Erfurt ein und nahm an Dreharbeiten für einen Dokumentarfilm teil. Jasmin Bengsch, Theresa Karst und Tom Slatko trafen sie im Festsaal des Erfurter Rathauses.
Eva Puschtay wurde 1925 in Ostungarn als Jüdin geboren. Ihr Interesse war die Musik. Sie wollte Konzertpianistin werden. Doch dann, im März 1944, besetzte die Wehrmacht Ungarn und deportierte sie und weitere 49 Familienmitglieder in einen Viehwaggon in das Vernichtungslager. Eva Puschtay war die einzige Überlebende. Das Schlimmste für sie war die Trennung von ihrer Familie an der Rampe von Auschwitz-Birkenau. Nach der Ankunft tötete die SS die in ihrem Sinne nicht arbeitsfähigen Häftlinge in den Gaskammern.
Ein Leben lang frage ich mich, was war das letzte Wort, was ich mit meinem Vater gesprochen habe, weil ich kann mich nicht überhaupt daran erinnern, wie das geschah. Auf einmal waren die Männer nicht mehr dabei. Es waren nur die Frauen, die Mitglieder meiner Familie, die Frauen waren. Und da musste ich auch sehr darauf passieren, dass ich von denen nicht separiert werde.
Im Rahmen der Gedenkveranstaltung zum 9. November besuchte Eva Puschtay die Stadt Erfurt. Sie führte Zeitzeugengespräche mit Jugendlichen, sprach auf einer Podiumsdiskussion mit anderen Zeitzeugen und nahm an Aufnahmen für einen Dokumentarfilm teil. Als Kulisse wählte Filmemacherin Christa Spannbauer die Ausstellung Techniker der Endlösung im Erinnerungsort Topf und Söhne, der Firma, die Verbrennungsöfen für die Vernichtungslager baute. Für Eva Puschtay sind die Ingenieure und die Techniker die grausamsten Täter.
Aber das Scheußlichste und Schrecklichste für mich ist die Sammlung Topf und Söhne Erfurt. Weil nicht die Täter sind die Schrecklichsten, die geschossen haben, die gepeitscht haben, die mit dem Fuß gestoßen haben. Die Schrecklichsten, die saßen bei einem Schreibtisch. Und die haben die Theorie erfunden. Und die saßen bei einem Tisch, wo man die Krematorien gezeichnet hat, um in diesen Krematorien vergaste Menschen zu verbrennen.
Die Überlebenden von Auschwitz sind für mich die großen Lehrer der Menschlichkeit. Unter diesem Motto dreht Christa Spannbauer zurzeit den Film Mut zum Leben. In diesem Film treffen wir auf drei Überlebende des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau. Eva Puschtay, Esther Bejarano und Yehuda Bakon. Unter anderem werden darin Begegnungen zwischen Überlebenden und Schülern dokumentiert. Der Film soll zeigen, wie es den Opfern gelang, ihre Menschlichkeit auch unter unmenschlichsten Bedingungen zu bewahren und was ihnen die Kraft zum Weiterleben gab.
Dieser Film Mut zum Leben
will, wie er bereits der Titel sagt, Mut zum Leben, den Menschen eine Botschaft geben. Und ich glaube, es gibt kaum jemanden in dieser Welt, der eine authentischere Botschaft von Menschlichkeit und von Mitgefühl und von Mut weitergeben kann als die Überlebenden von Auschwitz. Weil sie waren mit einer Situation konfrontiert, die für jeden von uns erstmal unvorstellbar ist. Man sagte, und wir haben das auch in dem Film so gesagt, das ist eigentlich der zentrale Angriff auf die Menschlichkeit in der Geschichte der Zivilisation. Und was uns bewegt hat und welche Frage uns umgetrieben hat, ist, wie kann denn der Mensch diesen schweren Angriff auf die Menschlichkeit als Mensch überstehen? Woher nimmt er die Kraft? Woher nimmt er den Mut? Welche Ressourcen hat der Mensch, ein solches vorbildliches Leben weiterleben zu können?
Auf Anregung des Erinnerungsortes Topf und Söhne ermöglichte Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein ein Zeitzeugengespräch zwischen Eva Puschtei und mehreren Schulklassen im Festsaal des Rathauses. Anschließend trug sie sich in das Goldene Buch der Stadt Erfurt ein. Dazu Andreas Bausewein.
Frau Puschtei war vor zwei Jahren das erste Mal in Erfurt und zwar hat auch seitdem sehr, sehr engen Kontakt mit der Stadt und vor allem noch mit dem Erinnerungsort Topf und Söhne, den wir ja auch vor fast zwei Jahren eröffnet haben. Und die ein oder andere Ausstellung, die bei Topf und Söhne durchgeführt wurde, die geht auch mit auf ihre Mitarbeit, in ihre Zuarbeit zurück. Und seitdem sie regelmäßig nach Erfurt kommt, führt sie eben auch solche Gespräche mit Schulklassen, mit jungen Menschen, mit Schülern. Und das war uns als Stadt und mir als OB schon Anlass zu sagen, ehren sie in besonderem Maße.
Für Eva Puschtei war es eine besondere Anerkennung, sich in das Goldene Buch der Stadt Erfurt eintragen zu dürfen. Dafür wählte sie folgenden eindringlichen Satz.
Denen, die in Auschwitz-Birkenau im Schatten der hier hergestellten Krematorien mit der Aufschrift Topf und Söhne Erfurt lebten, bleiben die Erinnerungen an diese Zeiten. Sie bleiben für die Ewigkeit als eine in uns brennende Gegenwart.
Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen.
Ach, was fällt mir da ein? Ja, was weiß ich, Erinnerungen an irgendwelche jüdischen Opfer, ja, der Nazi-Zeit. Und ja, ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht.
Das sind Denknadeln zum Gedenken an die Juden.
Die stehen halt vor Häusern, wo früher mal Juden gewohnt haben und da sind irgendwelche Plaketten mit Namen dran, mehr weiß ich nicht.
Ja, Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus, an die jüdischen Familien, die aus Erfurt deportiert wurden.
In vielen Städten erinnern in den Boden eingelassene Stolpersteine an die Opfer des Nationalsozialismus. In Erfurt gab es lange eine Kontroverse darüber, ob und wie der jüdischen Mitbürger gedacht werden soll. Für den Arbeitskreis Erfurter Gedenken war klar, dass man sich von den leicht zu übersehenden Stolpersteinen abgrenzen will. Deshalb wählte man körpergroße, orangefarbene Denknadeln. Diese sollen ähnlich wie Stecknadeln Wohnhäuser ehemaliger jüdischer Mitbürger in Erfurts Stadtbild markieren. Seit dem 9. November steht am Anger die achte Denknadel. Mit ihr wird an das Schicksal der Brüder Duplon erinnert.
Wir haben uns hier getroffen, um die achte Erfurter Denknadel offiziell zu übergeben. Ich würde Sie bitten, mal zurückzurechnen. Heute vor 75 Jahren. Wir wären im Jahr 1937. diese Denkmale hier, die ist zur Erinnerung an zwei Brüder aufgestellt. Erich Duplon und Willi Duplon. Hier in diesem Haus, Anger 46, würde sich ein Schuhgeschäft befinden. Die Familie Duplon kam 1898 von Apolda nach Erfurt. Ein paar Jahre später wurde das Schuhgeschäft Salamander eröffnet, 1937. Im Juni wurde der Firma Duplon die Vertretung für Salamander und für Hess entzogen. Die Brüder versuchten, sich irgendwie über Wasser zu halten, versuchten von den Privaträumen aus einen Schuhvertrieb ins Leben zu rufen. Da das nicht möglich war unter den Verhältnissen, haben sie sich zur Ausreise, zur Flucht entschieden. Die Familie Duplon, dazu gehörten die Eltern, den Vater Albert, seine Frau, also die Mutter dieser beiden Brüder. Erich war alleinstehend, sein Bruder Willi hatte Familie, Erna und die Töchter Lore und Eva. Ihnen stand nach dem Abschied von Erfurt noch viel Böses bevor. Sie hatten die Hoffnung, über Kuba in die USA auszureisen, aber das hat nicht funktioniert.
Aribert Rothe, ehemaliger Hochschulfahrer und Mitglied im Arbeitskreis Erfurter Gedenken, berichtete Niklas Rätz, wie die Erfurter zu ihren Denknadeln kamen und wie diese wahrgenommen werden.
Seit einigen Jahren werden jüdische Mitbürger in Erfurt mit einer Denknadel geehrt. Die ersten vier Denknadeln wurden am 9. November 2009 aufgestellt. Wie und wann entstand denn die Idee, an die Schicksale jüdischer Bürger Erfurts zu erinnern?
2007, das kam in einem persönlichen Gespräch zwischen Martin Borowski und mir. Ich bin Aribert Rothe, leite die Evangelische Stadtakademie Meister Eckhart in Erfurt und er war und ist noch immer der Vorsitzende der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, aber wir haben uns im kirchlichen Zusammenhang getroffen und haben uns betroffen gefragt, wieso ist eigentlich in Erfurt noch bisher kein solches Gedenken passiert? In anderen Städten gab es ja schon irgend so was Ähnliches, gell? Und so ist es eigentlich in die Gänge gekommen, dass wir dazu aufgefordert haben, einen Aufruf gemacht haben und dass eben verschiedene Leute wie Herr Bernd eben dann auch dazugekommen sind. Auch die Fraktionen im Stadtrat haben wir angefragt, da kam dann auch aus den unterschiedlichen politischen Farben immer jemand dazu mit und so ist das entstanden.
Und wieso wurde denn eine Nadel als Symbol gewählt?
Ich denke, das kann der Herr Rothe besser sagen.
Also, wir hatten erstmal eine offene Idee. Wir haben es erstmal Stelen genannt. Und dann im Zuge der ganzen Gruppenbildung auch und der Diskussionen und so weiter, kam es dann dazu, einen künstlerischen Wettbewerb auszuschreiben. Der hat ja seine Regularien, das ist ja ganz schön kompliziert. Und da wurden also mehrere Entwürfe beigebracht. Die haben wir auch öffentlich ausgestellt in der Stadt. Und da waren auch gute Berater dabei, eine Professorin aus Potsdam, die schon viele ähnliche Gedenkstätten mit begleitet hat, unter ästhetischen und politischen und anderen Aspekten. Die hat uns auch beraten und so weiter. Es gab eine Jury und die hat dann dieses Projekt gewählt von der Frau Hollmann, die war Studentin damals noch in Weimar und war auch natürlich ganz überrascht, dass ausgerechnet sie, die Jüngste, das gewonnen hat. Und zwar unter folgenden Aspekten. Erstens, es ist nicht eindeutig. Es ist ein postmoderner Ansatz. Es ist kein Pathos. Es sind keine jüdischen religiösen Symbole, denn es geht ja um Erfurterinnen und Erfurter Bürger jüdischer Herkunft, die möglicherweise eine ganz unterschiedliche Haltungen haben. Also es war nicht das Übliche, sondern es war etwas Überraschendes. Man geht die Straße lang, manche sagen sogar Eistüte dazu und denken, was soll das? Lesen dann den Namen und die Daten und werden in dieser Überraschung betroffen. Ja? Also in der heutigen postmodernen Alltagswelt ist ein uneindeutiges Zeichen. Der tiefere Sinn ist natürlich der, das, was man also bei Tatortbeschreibungen auf einer Landkarte ja auch hat, Nadeln reinpiekst, ne, an bestimmten Städten, wo Lebens- und Tatorte sind, eben hier Wohnorte oder Arbeitsorte von jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern von damals. Das wird jetzt sozusagen in die Wirklichkeit gekippt und es sind fast menschenhohe Nadeln, die da sozusagen in die Realität pieksen.
Wie wir wissen, wurde dieses Jahr die Familie Duplon geehrt. Wieso wurde denn genau die Familie Duplon ausgewählt?
Also wir haben eine Kollegin hier in diesem Arbeitskreis, das ist die Frau Dr. Hoschek, die auch schon Jahre bevor es unseren Kreis gab, als Historikerin geforscht hat und immer noch dran ist und übrigens im nächsten Jahr wahrscheinlich ihr Gedenkbuch fertig haben wird, wo sämtliche Biogramme von Erfurterinnen und Erfurter jüdischer Herkunft gesammelt sind. Ne? Und die hat die meiste Ahnung von uns allen. Und die stellt eben, macht Vorschläge und sagt, das wäre gut, das muss ja auch der Ort stimmen. Es muss ja auch das Tiefbauamt zum Beispiel zustimmen können, weil da nicht gerade eine Gasleitung drunter ist. Es muss im öffentlichen Raum irgendwo stehen, wo es nicht den Verkehr stört. Also sind auch solche äußeren Punkte, die mitunter auch Ideen wieder zu Fall bringen. Aber hier ist natürlich ein besonders schöner Ort am Anger, das passt.
Ja, da haben Sie recht.
Darf ich noch ein paar Worte zu sagen? Und die Entscheidung letztendlich, die wird von allen Mitgliedern getroffen, im Arbeitskreis und sehr demokratisch auch. Ne? Das wird ausdiskutiert, reflektiert, überlegt. Man schläft auch mal ein paar Tage drüber, ein paar Nächte drüber und dann wird die Entscheidung erst getroffen.
Aber es kann natürlich auch eine Sponsorengruppe sein, ja, wie zum Beispiel die sozialdemokratischen Juristen waren das, glaube ich.
Ja.
Die wollten natürlich jemanden aus ihren Reihen sozusagen da würdigen. Gell?
Die Denknadeln stehen ja auf öffentlichen Plätzen. Wissen Sie denn, wie diese überhaupt wahrgenommen werden?
Ja, ich kann für mich jetzt sprechen. Und zwar war ich mal ganz besonders beteiligt an der Nadel in der Puschkinstraße. Ne? Also weil ich in dem Haus gewohnt habe, wo sich die Nadel direkt davor befindet. Und zwar zwischen der Puschkinstraße 16 und der Schillerschule. Und dadurch habe ich ja jeden Tag erlebt, wie die Leute dran vorbeigegangen sind. Also das waren ganz normale Passanten. Das waren teilweise auch Touristen oder Stadtbesucher oder auch Schüler. Und man hat immer wieder erlebt, wie Leute daran stehen geblieben sind und haben sich das betrachtet, was das überhaupt ist. Also auf alle Fälle die Funktion, dass es zum Nachdenken anregt, kann man der Nadel zuschreiben. Und ich habe auch erlebt, dass dann teilweise Blumen an der Nadel lagen und bis auf einen Farbanschlag hat man die Nadel auch gewürdigt als Denkmal, würde ich mal sagen.
Okay, dann habe ich noch eine letzte Frage. Wie viele Denknadeln werden denn ab jetzt noch vergeben?
Also es geht darum, dass ein gewisses Bild entsteht, eine Topografie, eine Art Landkarte, dass man eben solche Punkte hat. Jetzt hat man 8. Auf jeden Fall wird es nächstes Jahr eine 9. Nadel geben. Da gibt es sogar schon 2 Ideen dafür. Ist aber noch nicht spruchreif. Und dann denke ich mal, könnte es auch ausreichen. Müssen wir mal sehen. Also es soll jetzt nicht bis in die Unendlichkeit fortgesetzt werden. Es geht ja ums Exemplarische. Ja, es werden ja eh nicht alle sein können. Das Gedenkbuch wird ja die über 600 Namen dann zeigen. Irgendwann wird es mal so Ende sein. Ne?
Also ich denke, der Ansatz ändert sich vielleicht auch etwas. Zum einen müssen ja die Nadeln auch gepflegt werden. Zum anderen kann ich mir gut vorstellen, dass man da pädagogische Ansätze entwickelt. Das heißt, dass man das noch viel mehr in Schulprojekte mit reinträgt. Das haben wir ja teilweise schon getan. Dass man einfach damit arbeitet oder vielleicht eine Stadtführung entwickelt. Aber das ist jetzt alles visionär. Das haben wir schon diskutiert. Das heißt, dass man auch wirklich pädagogisch damit arbeitet, ne? Mit den Nadeln.
Okay, dann danke ich Ihnen für das Interview und noch einen schönen Tag.
Es ist fast 70 Jahre nach Kriegsende. Hat es überhaupt noch Sinn, das Leid und die Verbrechen des Nationalsozialismus zu thematisieren? Welche Botschaft können die Überlebenden den lebenden Generationen geben? Diese und andere Fragen diskutierten Eva Puschtei und Reinhard Schramm gemeinsam mit 150 Gästen während des Podiumsgesprächs »Die Mühen der Erinnerung« am Abend des 9. November im Erinnerungsort Topf und Söhne. Während einige Gäste eher pessimistisch in die Zukunft blickten, ermutigten Reinhard Schramm und Eva Puschtei.
Ich bin selber Lehrbeauftragter an der Hochschule und dort ist ein Denken in der jungen Generation, das einem Angst macht. Also zum Beispiel, ja, Deutschland kann alleine leben, wir brauchen den Euro nicht. Der Euro ist das Symbol für Solidarität, dass wir auch was hergeben, nicht alleine gierig, wir sind reich, wir geben nichts her, den Griechen, den Spaniern und so weiter. Ohne Solidarität wird es nicht gehen, Europa zu schmieden und zu zimmern. Und wenn wir Europa nicht schaffen, beginnt wieder der national, ja, der furchtbare Nationalismus, der Europa im Ersten Weltkrieg und vor dem Zweiten kaputt gemacht hat. Es führt unweigerlich wieder ein faschistisches Ideengut mit Gift und Hass auf die Völker, auf die Nachbarn. Das kann man alles organisieren. Und letztendlich verdient nur der Waffenhandel, ja, um Millionen Menschen kaputt zu machen. Und der nächste Konflikt wird viel grausamer als die beiden vorherigen sein. Und das glauben die Jugendlichen aber nicht. Ja, sie glauben, Deutschland kann autark für sich eine Wirtschaft fabrizieren. Das glauben die. Das geht aber nicht. Wir haben keine Rohstoffe, nichts. Ja, wir haben nur Geist, aber der reicht auch nicht mehr aus, weil andere Völker auch schlau sind. Denken Sie an Indien, an China. Und wenn also dies nicht gelingt, in dieser jungen Generation diesen Bacillus auszurotten, dann wird Europa nicht gebaut werden können, das Europäische Haus. Und das müssen wir alle immer wieder den Jugendlichen auch sagen. Widersprechen, in der Zivilgesellschaft Courage zeigen. Und da fehlt es vielfach.
Also ich könnte jetzt das ergänzen, ich will nicht sagen widersprechen, aber ich gehe monatlich oder 10-mal im Jahr in Jugendarrestanstalt in Weimar zu jungen rechtsextremistischen Straffälligen. Und es geht, man schafft es, wenn man anschaulich ist, wenn man nicht über Statistiken spricht und nicht die ganz furchtbaren Bilder, wie Sie vorhin erwähnt haben, sondern wenn man einzelnen Schicksal zeigt, was nationaler Sozialismus, wie die heute sagen, auch was Nationalsozialismus wirklich war. Und ich habe das Gefühl, dass das nicht umsonst ist und es lohnt sich, mit diesen rechtsextremistischen Jugendlichen zu sprechen. Ich denke mir, dass ich auch nicht dümmer bin wie die NPD-Fritzen, die zuvor mit denen gesprochen haben. Und wenn die das geschafft haben, dann muss ich es da auch schaffen. Und wenn wir das mit diesen Rechtsextremisten schaffen, ich kann nicht die Prozentzahlen jetzt sein, da gibt es ja immer Studien, Rückfällige und sonst was, das ist auch kompliziert, weil man muss ja die Jungen auffangen, dass sie nicht in ihre Clique zurückkommen, man muss andere Gruppen schaffen. Das ist sicherlich alles, aber wenn man es bei denen schon schafft und die zuhören und wirklich, ich muss sagen, ich kann die nicht beschimpfen, dann ist doch unsere Jugend im Prinzip in Ordnung, wenn man sieht, wie in manchen Schulen diese Stolpersteinsuche gemacht wird, wie hier dieses Radio arbeitet. Ja. Aber Sie haben natürlich recht, diese positiven Beispiele, die zunehmen. Also ich bin eigentlich, und gucken Sie mal, dass ich als Jude mich nun für das Thema interessiere und mich da einsetze, na, das bin ich meinen Angehörigen, zumindest den toten Angehörigen, sicherlich schuldig. Aber das sind ja alles Leute, die das von sich aus machen. Und umso höher ist das zu werden, so wie die Familie, die uns gerettet hat, die hätten ja auch nicht retten brauchen. Ja? Die haben ja auch ihr Leben riskiert. Heute muss man nicht Leben riskieren, aber muss seine Freizeit opfern und viele machen das. In manchen Sportklubben, in manchen Kirchen. Ja? Und ich denke, die muss man loben. Und dann erst das sich anhören, was Sie gesagt haben.
Die Schüler der Klasse 1001 und 102 des Heinrich-Hertz-Gymnasiums bedanken sich für ihre Aufmerksamkeit. Wir bedanken uns auch bei Andreas, Josch und Roman von Radio Frei, sowie Rebecca vom Erinnerungsort Topf und Söhne. Ein besonderes Dankeschön geht an unseren Geschichtslehrer, Herr Becker, der uns dieses Projekt ermöglicht hat. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Sonntag und verabschieden uns. Wir überlassen Eva Puschtei das letzte Wort.
Ich habe vielleicht den falschen Eindruck, dass etwas, nicht viel kann ich tun, ich bin schon. Aber reden kann ich noch. Vielleicht mehr als nötig, aber den Kindern sage ich auch, dass einen Satz sollen sie sich behalten von all dem, was ich da sage. Vielleicht, wenn sie einen einzigen Satz behalten, hilft das ihnen, dass sie sich die Zukunft besser machen, als wir das getan haben. Das ist das Schlusswort. Thank you.